Kann ich nur noch um Stunden handeln, ne? Ich möchte euch herzlich willkommen heißen in diesem Gottesdienst. Ich möchte explizit nochmal alle Gäste begrüßen, die gekommen sind, auch vielleicht von Augustin oder von sonst wo. Danke, dass ihr uns den Raum hier gegeben habt. Danke, dass wir unseren Gottesdienst hier machen konnten. Danke, dass ihr Gott dadurch eingeladen habt. Das ist der erste Teil, Gott einzuladen, dass man sagt, ihr dürft hier hinkommen, ihr dürft hier Gottesdienst machen, ihr kriegt unseren Platz, ihr kriegt unsere vielleicht Kirche oder Gemeinde oder Wiese. Und jetzt möchte ich über den zweiten Teil sprechen, Gott einzuladen. Mein Thema heißt 5 vor 12. Ich möchte noch beten. Wir bleiben stehen, sitzen oder sonst was. Voll Ehrfurcht stehen wir hier und beten an. Ja, das sind Worte, die ich verstehe, aber vielleicht versteht der eine oder andere nur einen Bruchteil von diesen Begriffen. Ehre sei dir, Herr, der du zu fürchten bist, der du gut bist, der du vollkommen bist. Anbetung sei dir, Herr, wo so viele Menschen heute in den Medien oder in den Fußballstadien so viel Lob bekommen, soll unser Lob zu dir emporsteigen aus diesem kleinen Zelt. Wir sind doch eine kleine Menge im Vergleich zu diesen Massen, die andere aufleben lassen. Aber du bist groß. Das wollen wir dir heute sagen. Und wir danken dir, dass du wieder beschlossen hast, vom Himmel auf dieses kleine Zelt zu blicken und deine Herrlichkeit in dieses kleine Zelt hineinströmen zu lassen. Es gibt so viele andere Dinge auf der Welt, es gibt so viele Krisen, es gibt so viele scheinbar wichtigere Dinge, aber dir ist das so wichtig, das heute hier zu sein und dich heute mitzuteilen. Und wir brauchen das auch, Herr Jesus. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was durch deinen Mund kommt und was du uns in deiner Gegenwart auch heute in diesem Zelt hier mitteilst. Darum geben wir dir die Ehre. Rede nun, Herr. Und deine Knechte hören. Amen. Amen. Treffen sich ein kanadischer Farmer und ein ostfriesischer Bauer. Sagt der Kanadier, bei uns sind die Felder so groß, dass wenn ich morgens auf meine Harley steige, dann komme ich abends erst an. Sagt der Ostfriese, bei uns sind die Motorräder so. Das ist so eine Sache mit der Größe, aber das sind nur verschiedene Maßstäbe. Alles muss man aus einem verschiedenen oder aus einem unterschiedlichen Blickwinkel sehen. Unser heutiger Text, mit dem wir es zu tun haben, der hat mit einem Bauern zu tun. Balker und Bauer in Kombination von mir aus, das gibt es ja auch. Ne? Das hat man zu mir oft gesagt, du fährst wie ein Bauer, also von daher, Balker und Bauer geht manchmal. Aber das ist kein ostfriesischer Bauer und auch kein kanadischer Bauer, das ist ein hebräischer Bauer. Ich weiß nicht, wie groß seine Felder waren, ob sie so groß waren wie bei den Bauern aus Kanada, aber ich weiß eins, bei dem Mann war es wirklich 5:12. Den Text finden wir in der Bibel, auch in der Weiterbibel, im Neuen Testament, Kapitel 12. Lukas, Kapitel 12, Verse 16 bis 21. Und Jesus sprach zu ihm, genau das tut er jetzt übrigens auch gerade, aber das wollte ich noch erwähnen, Jesus sprach zu ihm in einem Gleichnis und er sagte, es war ein reicher Mensch, sein Feld hatte viel getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe eigentlich nichts, womit ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine alten Scheunen abreißen und größere bauen und will da hinein sammeln all mein Korn und all meine Güter. Und ich will dann sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du dir aufgehäuft hast. So geht es jedem, der sich Schätze sammelt, aber nicht reich ist in Gott. So geht es jedem, der sich Schätze sammelt. Es ist 5:12. Bei diesen Bauern, es ist 5:12 und der Ego-Trip geht weiter. So saß nun unser hebräischer Bauer auf seiner Veranda, das können wir uns gut vorstellen, große Veranda, möglicherweise auf einem Schaukelstuhl, Bier in der Hand oder irgendwas anderes, Beine hoch und schaut auf seine Felder. Schaut auf seinen überquellenden Scheunen und sagt zu sich, liebe Seele, du hast großen Vorrat, sei nun ruhig, trink dich satt und ess dich satt. Ich weiß nicht, ob dieser Bauer ein Geizkragen war oder ob er freigebig war, aber aus dem Text geht hervor, dass er alles für sich haben wollte. Dass er alles für sich gesammelt hat. Fünfmal steht in diesem Text mir, mein und ich. So wie in der Werbung, mein Boot, mein Haus, meine Harley, meine Frau und so weiter. Ne? Mir, mich, mein, ich. Immer wieder, mir, mich, mein, ich. War das ein Geizkragen? Und war der Geiz der Grund, dass Gott gesagt hat, jetzt reicht's mit deinem Geiz? 5:12, gleich ist Feierabend, ist das der Grund? Und wenn ich das so sage, dann werden mit Sicherheit 99,9% in diesem Zelt sagen, gut, dass ich nicht so bin. Ich bin kein Geizkragen. Nee, also die Ostfriesen und auch die Franken, die sind überhaupt nicht geizkrägig. Ich wurde heute Morgen aufgefordert, zum Frühstück zu kommen und da habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss die Predigt vorbereiten. Da kam Thomas sofort rein mit einer Rauchwurst und mit Müsli-Regeln. Also Thomas ist nicht gemeint. Im Text. Weißt du, und wahrscheinlich sind die meisten nicht gemeint mit diesem Text, so in der ersten Ansage hier. Weil, ja, man ist halt großzügig, man ist freigebig. Aber ich sag dir eins, selbst wenn du alles, was du hast, abgibst, aber dein Herz nicht, dann hast du alles verpasst. Gott will, dass du viel abgibst, aber er will in erster Linie, dass du dein Herz abgibst. Denn wer gab dir dein Leben? Gott war es. Er gab dir dein Leben. Und Gott will dein Freund sein. Und Gott will dein Retter sein. Und das nicht erst um 5:12. Gott lässt uns durch sein Wort mitteilen, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und lass dir meine Wege wohlgefallen. Jeder Biker hat ein Herz. Und ich weiß, die Biker haben oft ein großes Herz. Aber dieses Herz haben sie oft nur für sich und oft für ihre Familie, und das ist gut. Aber Gott sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz und fahr auf meinen Wegen. Wir fahren auf vielen Wegen, wir fahren zu Bikertreffen, wir fahren Autobahn hoch und runter, wir fahren durch die Kurven. Aber Gott sagt, lass dir doch mal oder denk doch mal drüber nach, dass meine, nämlich Gottes Wege, dir auch gefallen. Die Wege, die ich vorgezeichnet habe, fahr nach meinem Navigationssystem. Und dann geht's dann los. Ich soll so fahren, ich soll so leben. Und Gottes Wille? Gott? Lässt du Gott an dich heran? Gott? Hat er Platz in deinem Leben? Du sagst, ach ja, Gott hat Platz in meinem Leben. Aber wo ist sein Platz? Wo ist Gottes Platz in deinem Leben? Auf dem Sozius deines Lebensmotorrades? Oder im Beiwagen? Er fährt so mit, er spielt so eine gewisse Rolle, er ist so auf irgendeine Art und Weise dabei, aber mehr so nach dem Motto, ich fahr vorne weg, Gott fährt hinterher. Wo ist Gott in deinem Leben? Wo ist er zu finden? Ganz oft, wenn wir auf den Treffen sind und unsere Biker-Bibel verteilen, die habt ihr am Schriftentisch auch gesehen, in vereinzelter Ausgabe, ganz oft spreche ich dann mit Leuten, die sagen, hey, ihr wohnt in Reiters, ihr wart letztes Jahr und vor 3 Jahren und so weiter, wart ihr auch schon hier. Und damals habe ich von euch schon eine Reiterbibel bekommen. Das ist ja dieses Buch, was mit Gott zu tun hat. Ja, und ich sage, was hast du damit gemacht? Hast du drin gelesen? Nee, das nicht, aber ich habe sie seitdem unter meiner Sitzbank. Und sollte ich mal irgendeine Kurve nicht kriegen, ist ja noch die Biker-Bibel da. So, irgendwie so. Ne? Aber damit die Kurve dann besser kriegt, wegen dem Schwerpunkt, die paar hundert Gramm, wie sie wiegt, keine Ahnung. Was die Leute sich da so in ihren Köpfen zurechtdenken. Aber dann soll sie wahrscheinlich so den letzten Notnagel spielen. Wenn ich die letzte Kurve nicht kriege, ich hatte ja die Biker-Bibel dabei. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn er mehr wäre als nur eine Sterbehilfe? Da macht man Gott zur Sterbehilfe. In der letzten Kurve, die ich nicht mehr kriege, da muss man irgendwas noch so machen, irgendwie. Welcher Platz hat Gott in deinem Leben? Ich frag dich das. Jetzt. Und Gott fragt dich das selbst. Spätestens um 11:55 wird Gott dich das fragen. Welchen Platz hatte ich in deinem Leben? Spätestens um 11:55. 11:55. Im Leben des hebräischen Bauern. 11:55. Und seine Seele ist immer noch arm, obwohl er alles hatte. Er sagt, das will ich tun. Vers 18. Lukas 12, Vers 18. Ich will die kleinen Scheunen abreißen. Ich will noch größere bauen. Und mein ganzes Korn und all meine Güter in diesen großen Scheunen speichern. Der Mann hatte definitiv große Pläne. Er wollte die kleine Scheune abbauen. Und eine XL-Scheune bauen. Wo er seine Bosshaus möglicherweise auch noch reinschieben kann, ne? Er wollte eine XL-Scheune bauen, ein XXL-Lagerraum, eine fette Rente, das fette Geld, das hat er sich alles so ausgemalt, das kommt als nächstes. Ich habe gerade das große Los gezogen. Ich bin gerade auf der Erfolgsspur, auf der Überholspur des Lebens und jetzt lasse ich es krachen. So saß er da in seinem Schaukelstuhl und malte sich das alles aus. Er wollte sich entspannen, und wollte jetzt diese Ruhe genießen. Aber da ist mir eins aufgefallen. Der Mann kommt nicht zur Ruhe. Er sagt zu seinem Herzen, Herz oder Seele, kann man auch sagen, ist fast das Gleiche. Er sagt, Seele, iss, trink und sei ruhig. Wenn ich Ruhe habe in meinem Herzen, dann muss ich das meiner Seele nicht sagen. Ist das auch gefallen, Schimmer? Wenn Ruhe da ist, muss ich nicht zu meinem Herzen sagen, sei doch ruhig, denn dann ist es ruhig. Wenn ich schlafe in meinem Wohnraum, dann muss ich nicht sagen, Fische, jetzt schlaf doch mal, denn ich schlaf doch. Aber wenn ich sage, jetzt schlaf doch mal, ist doch das der Beweis, dass ich eben noch nicht schlafe. Er sagt, komm nun zur Ruhe, meine Seele. aber er kommt nicht zur Ruhe. Auch das viele Korn, was er demnächst in seine großen Scheunen einspeichern will, reicht dazu nicht. Und bei uns reicht auch manchmal das Korn nicht, um zur Ruhe zu kommen. Ne? Abends noch ein Körnchen, hey, das klingt dich gut nach Förmchen. Oh. Wenn ein Korn nicht ist, dann macht er Doppelkorn. Ne? Probiert man dann, klappt aber dann auch nicht. Gut, es klappt dann, man schnarcht dann eine Runde und träumt was Feines. Aber 4 Stunden später ist man wieder wach und dann ist auch die Unruhe wieder da. Nur einen kleinen Nebenhieb an der Stelle. Weißt du, Alkoholmissbrauch löst Ehen und Arbeitsstellen, aber keine Probleme. Reicht also nicht. Und dadurch wird die Seele auch nicht satt. Das ganze Korn, was der Bauer da hatte, das löste zwar seinen Hunger ab nach Reichtum und auch vielleicht die Sorgen um Appetitlosigkeit waren dadurch vorbei, weil man das alles umrechnet in Brot, ne? Ich will jetzt keine Mathematik machen, aber trotzdem, seine Seele hatte Hunger. Sie war unruhig. Weißt du, du kannst zu Pizzen flitzen, du kannst zum Türken würgen oder zum Chinesen kriechen oder zum Griechen kriechen. Der Hunger deiner Seele wird dadurch nicht satt. Du kannst das fetteste Barbecue haben auf dem Biker treffen. Du wirst satt, aber nicht deine Seele. Beispiel. Wer von euch kennt noch Freddie Mercury? Das, ja nicht persönlich, mal gehört, ne? Mal gesehen. Das wusste ich. Weißt du was? Und der Mann war Ende 80er Jahre auf dem Gipfel seines Lebens. Der hatte alles. Der hatte noch mehr als der Bauer hier in unserem Text. Volle Scheunen. Bei ihm waren die vollen Scheunen volle Stadien. Sänger von Queen. Wembley Stadion. 80.000. Chartliste, England, Platz 1, das Album Platz 1, die Single Platz 1, das nächste Album Platz 1, die Single Platz 1, Girls, Mädels, Autos, Yachten, Motorräder. Und trotzdem, auf dem Gipfel seines Erfolgs, zieht Freddie Mercury Bilanz. Empty Spaces, where are we living for? Human races, I guess we know the score. Does anybody know where are we living for? Show must go on. Das heißt übersetzt, leere Räume. Wozu leben wir? Ein sinnloses Gerinne. Kennt jemand den Weg? Kann mir irgendjemand sagen, warum ich lebe? Nein, egal. Show must go on. Das sagt ein Mann, der alles hatte. Und sein Hunger nach Leben war trotzdem nicht gestillt. Er hatte alles und er hatte trotzdem am Ende nichts. Vers 21 sagt es, so geht es jedem, der reich ist, aber nicht reich durch Gott. Jedem. Freddy und wie sie alle heißen. Alles, was so Leute wie Freddie Mercury machen, alles, was die Superreichen machen, das sorgt zugegebenermaßen für ein angenehmes Leben, das ist so. Wir haben ein relativ angenehmes Leben. Aber die Seele, die darauf angelegt ist, in einer Welt zu leben, die auch 5 nach 12 beginnt, sagt dir, es reicht nicht. Es reicht bis 5 vor 12, aber für 5 nach 12 reicht das alles nicht, was du hast. Dein Erfolg, dein Geld, dein Reichtum, dein Luxusleben. Für 5 nach 12 reicht das nicht. Und daher kommt diese Unruhe. Liebe Seele, sei ruhig, entspann dich mal. Er muss das seiner Seele sagen, weil sie nicht da ist, diese Ruhe. Und gleich komme ich auf den Grund. Stell dir vor, du bist mit deinem Motorrad unterwegs, fährst eine coole Strecke, ziehst die Kurven, haust die Schräglage rein, gibst Gas und dann stehen da hinten die Kalkmützen. MC Grün-Weiß hat man früher gesagt. Ja, jetzt ist es Blau-Silber. Es wechselt sich halt ein bisschen. Ja, wir wissen, die netten Herren von der Rennleitung, die gerne mal die Zwischenzeiten nehmen. Stehen dann da. Und bitten um ein Gespräch. Ja, nett, ne? Finde ich nett, und immer mit uns sprechen. Du bist mit der Laserpistole angehalten und du weißt, was passiert, ne? Ein Monat Führerschein weg. Ich weiß, wovon ich spreche. Asche auf mein Tüte des Tages. Führerschein ein Monat weg. Du! Vor ein paar Jahren ist das dem Xavier Naidoo passiert. Der ist in München, nicht mit dem Motorrad, aber der ist in München vor einigen Jahren mit überhöhter Geschwindigkeit in der Münchner Innenstadt geblitzt worden. Und da wurde er auch gefordert, seinen Führerschein abzugeben. Und in der Bildzeitung stand, dieser Weg wird kein leichter sein. Aber wir können das alles gut verstehen. Ne? Also, du hast deinen Führerschein los. Du hast weder Motorrad noch Auto fahren. Was bleibt hier? Bundesbahn. Ich stell dir vor, du willst mit der Bundesbahn von Hamburg, da hinten irgendwo ist das, nach Frankfurt. Jetzt kommst du dann mit deinem Geld. Kaufst dir ein erste Klasse Ticket mit Fensterplatz. First Class. All inclusive. Schrimps. Prosecco. Gott, du bist surround. Und wenn dir der Musik nicht gefällt, machst du einen Videostream an. Kannst du dir alles lässig aus der Westentasche leisten. Und du fährst los. Legst auch die Beine hoch, wegen unser hebräischer Bauer hier. Und dann willst du von Hamburg nach Frankfurt. Und zwischendurch schaust du mal aus dem Fenster, auf den Zugabteil und siehst ein Bahnhofsschild, da steht drauf Rostock. Okay, ja, aber mir geht's doch gut hier, ne? Ist doch toll. Erste Klasse, Samtteppichspitze. Ein paar Stunden später siehst du wieder ein Bahnhofsschild, da steht drauf Berlin. Und jetzt aber von Hamburg nach Frankfurt. Da steht Rostock, dann steht Berlin. Und noch eine Stunde später steht dann Frankfurt, aber Frankfurt oder. Du dachtest zwar, du bist richtig, aber du merkst, irgendwas passt nicht. Und wer nicht dauernd mit Navigationsgerät fährt, sondern ein bisschen auch mal in einer Straßenkarte geguckt hat, weiß, jetzt stimmt was nicht. Und du bist so in deinem erste Klasse Abteil, du hast alles, du willst von Hamburg nach Frankfurt und du siehst Rostock, Berlin. Und in dir entsteht eine Unruhe. Deine Seele lässt dich spüren, hier läuft was verkehrt. Meinst du, du kannst deine Seele dann zur Ruhe bringen, indem du deiner Seele sagst, hör doch auf. Erste Klasse, Schrimps, roter Samtteppich, DVD-Anlage, Surround. Es kann ja sein, dass du so angenehm wie möglich unterwegs bist und dass du alles hast. Aber du bist auf dem falschen Trip, man. Und dieser falsche Weg wird ja immer wieder zwischendurch mal deutlich, wenn du aus dem Fenster guckst. Deine Seele meldet sich und sagt dir, hier stimmt was nicht. Raus aus deinem First-Class-Abteil. Du bist falsch. Komplett falsch. Und du kannst diese Stimme auch mit deinem Luxus, den du hast, nicht zur Ruhe bringen. Worin besteht der Hauptgewinn eines reichen und schenkenden Gottes? Es ist ein Leben in der richtigen Richtung. Nur das gibt Geborgenheit. Selbst in einem Abteil dritter Klasse. Selbst auf einer Güllepumpe. Selbst auf einer nackten Goldwing. Selbst auf einer BMW R100R. Wenn die Richtung stimmt, ist auch die Ruhe da. Ganz egal, was du fährst oder was du hast. Manchmal werde ich von Leuten gefragt, sag mal, wieso hast du eigentlich keine Harley? Du bist Biker-Pastor, gehst du in Clubs, fährst auf die Treffen, wieso fährst du eigentlich keine Harley? Da sage ich immer, entspann dich mal. Als Jesus nach Jerusalem reingegangen ist, da hat er auch nur einen Esel. Und keinen Mustang. Nicht dich wieder hin. Das Entscheidende ist die Richtung. Nicht womit du in dieser Richtung unterwegs bist, sondern die Richtung ist entscheidend. Und darum sagt Gott, gib mir dein Herz und lass meine Wege dir wohlgefallen. Das ist die richtige Richtung. Und Jesus sagt, Ich bin bei euch alle Tage, wenn ihr in dieser Richtung unterwegs seid. Und ich begleite euch, ich helfe euch, ich gebe euch die Power, die ihr braucht. Das allein sorgt für wahren Reichtum. Das allein macht die Seele ruhig. Und sitzt also der Bauer auf seiner Veranda, wir sind zurück in der Geschichte. Er sitzt auf seinem Schaukelstuhl, er hält die Füße nach oben und sagt sich, heute ein König. Kennen wir es noch aus der Werbung? Püppi daneben. Und dann sagt er, oh, schau, alles ist voll. Heute ein König. Heute ein König, sagt er. Aber der Könige sagt, du Narr, heute Nacht fordere ich deine Seele von mir. Bauer, heute haben wir einen Termin, noch in dieser Nacht. Weißt du, ich habe Leute gesehen, die waren unterwegs, mit Gott, ohne Gott, Leute ohne Gott. Ich habe Leute gesehen, einen habe ich gesehen, der hatte eine Kutte an, die war aus Leder gestanzt. So was habe ich nicht gesehen. Also nicht nur aufgenäht, so wie bei uns, sondern er hat eine Kutte aus Leder gearbeitet. Quasi im 3D-Effekt. Ich habe in Finnland eine Kutte gesehen, da ist das Club-Logo mit Kettenritzeln eingelassen in den Stoff. Die sind unterwegs, da habe ich gesagt, boah, was für eine Kutte. Aber ich habe auch andere Kutten gesehen. Ich habe zum Beispiel einen in einer Jeansweste gesehen aus den 80er Jahren, ist auch unterwegs. Aber der Mann in der Jeansweste, der ist besser dran als der in der Edelkutte, weil er auf dem richtigen Weg ist. Gott hat ihm den richtigen Weg gezeigt. Und ganz egal, ob du in einer Edelkutte unterwegs bist oder in einer Jeansweste, wenn dein Leben zu Ende ist, dann heißt es nack, nack, nack ich vor der Himmelstür. Du kannst nichts mitnehmen.
Nackig, nackig.
Nack, nack, nackig vor der Himmelstür, das ist Knock, Knock, Knocking on Heaven's Wood geschrieben von Bob Dylan. Ja, und dann hat Guns N' Roses das nochmal zurückgebracht, aber weißt du, du brauchst nicht die Musik von Guns N' Roses, du brauchst das Wort von Jesus und Moses. Das ist dein Logo. Das ist dein Navi. Hey Leute, es ist nicht so sicher wie der Tod. Nicht so sicher wie das Ende des Lebens. Die letzte Kutte hat keine Tasche. Und du wirst nichts mitnehmen können. Jesus sagt, heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und das, was so bedrohlich und so erschreckend klingt, was uns aufschrecken lässt, ist auf der anderen Seite tröstlich. Denn Jesus sagt das nachmittags oder vielleicht am frühen Abend, aber noch nicht in der Nacht. Das heißt, er sagt möglicherweise bei Sonnenuntergang zu den Bauern auf der Veranda, heute Nacht nehme ich deine Seele von dir. Das heißt, du hast noch Zeit. Es ist noch ein bisschen Spielraum da. Noch kannst du dich vorbereiten auf diese letzte Reise. Heute Nacht kommt dein 5 vor 12. Wann ist dein 5 vor 12? Heute Vormittag? Heute Nachmittag? Am frühen Abend? Oder um 23.55 Uhr? Auf jeden Fall früh genug, um noch zu sagen, Entschuldigung, Vater im Himmel, ich habe das Ziel verpasst. Ich bin auf meinem eigenen Weg unterwegs, nicht auf deinem. Heute Nacht, also noch nicht gleich. Noch ist es Zeit. Noch ist es Zeit, Kurskorrektur vorzunehmen. 5 vor 12. Denn um 5 vor 12, diese Zeit, das ist eine bemerkenswerte Uhrzeit. Es war 5 vor 12 im Leben des Bauern. Es ist vielleicht 5 vor 12 in deinem Leben, bevor die letzte Stunde schlägt. Und es war 5 vor 12, als Jesus im Sterben lag. Das Lukas-Evangelium berichtet uns, dass Jesus um die sechste Stunde, so heißt es, am Kreuz hing, als er für deine Sünden gestorben ist. Dazu muss man aber eins wissen. Wenn es in der Bibel heißt, um die sechste Stunde, dann ist das nicht unsere mitteleuropäische Zeitrechnung. Sondern bei den Römern war 6 Uhr nach unserer Zeitrichtung 0 Uhr. Die Römer haben den Tag nicht von Mitternacht an berechnet, sondern vom Sonnenaufgang. Und der war ungefähr um 6 Uhr. Und wenn wir von 6 Uhr Sonnenaufgang 6 Stunden dazu rechnen, haben wir es 12. Oder sagen wir 5 vor 12. Um 5 vor 12 hängt Jesus am Kreuz und er trägt deine Schuld. In seinem Kopf sind all deine schlechten Gedanken, deswegen trug er eine Dornenkrone. In seinem Herzen sind all deine falschen Entscheidungen und falschen Pläne. In seiner Seele sind all deine falschen Dinge. Und in seinen Füßen sind all die falschen Wege, die du gegangen bist, deswegen sind sie angenagelt. Und all die falschen Weichenstellungen, die du ausgeführt hast in deinem Leben. All das nimmt Jesus dort hoch mit ans Kreuz um 5 vor 12. Und darum liebe ich diese Uhrzeit. Denn um 5 vor 12 ist das Wichtigste passiert, was in deinem Leben und im Leben der Menschheitsgeschichte geschehen ist. Um 5 vor 12. Kurz vor Mittag, da wird es plötzlich dunkel. Da heißt es in der Heiligen Schrift, da kam eine Finsternis über das ganze Land. Und in dieser Finsternis, in dieser Dunkelheit, schüttet Gott nämlich deine Finsternis aus über den Sohn Gottes. Deine ganze Finsternis wurde auf ihm ausgeschüttet, sodass es in Jerusalem im Jahre 33 nach Christi um 5 vor 12 finster war. Und in dieser Finsternis, die deine Finsternis ist, hängt Jesus und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich bringe meinen Geist zu dir, Vater. Aber er fragt auch, darf ich dich auch mitnehmen zu meinem Vater? Darf er das? Und es ist ganz egal, ob du so eine total überladene Kiste bist, wie wir das gestern gesehen haben, oder so ein Custom-Bike-Leben führst, nur Fassade, oder ob du so eine alte Ratte bist. Alles, egal wer du bist und wie du bist, wenn du sagst, Jesus, wenn du gesagt hast, dass du deinen Geist in des Vaters Hände befiehlst, nimmst du mich mit, dann merkt er dich mit. Aber vorher musst du da durchgehen. Vorher musst du deine falschen Wege bereuen. Vorher musst du dir klar sein, dass deine Sünden Leid über den Sohn Gottes gebracht haben. Und das bereuen und das bedauern. Bedauerst du deine Schuld, bekennst du deine Sünde, denn aus deinen falschen Gedanken, weil du falsche Wege gegangen bist und Dinge getan hast, wurde das Herz von Jesus Christus gebrochen. Sagst du, entschuldige Gott, dass ich dir das eingebrockt habe. Ich war's. Das ist Buße. Der Jesus sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe, nahe herbeigekommen. Und es will zu dir kommen. Was ist, wenn Gott zu dir sagt, heute Nacht fordere ich deine Seele von dir. Jetzt, aktuell um 11.03 Uhr. Wenn Gott dir jetzt sagen würde, ich fordere deine Seele von dir. Kannst du dann sagen, ich habe sie dir doch schon gegeben. Du darfst sie haben, ich freue mich auf die Ewigkeit. Oder bist du unsicher? Ist diese Unruhe in deinem Herzen, wie bei diesen Bauern? Weil das noch nicht klar ist zwischen dir und Gott. Trotz mehrerer Veranstaltungen dieser Art. Obwohl du informiert bist. Noch nicht festgemacht. Weißt du, vor einigen Jahren, da hatten wir einen Stand auf der European Bike Week in Österreich. Wir werden dieses Jahr im September wieder hinfahren. Wir haben unsere Sachen zusammengepackt, sind zurückgefahren. Und dann hieß es ist ein Stau zwischen Salzburg in dem Katschberg-Tunnel. Das ist dieser große Tunnel, wo sie alle durch müssen. Da waren wir schon durch, aber dann hieß es Vollsperrung, denn zwei Harley-Fahrer, die von der European Bike auf dem Weg nach Hause waren, sind tödlich verunglückt. Vielleicht waren die bei uns am Stand. Vielleicht haben die sich auch eine Bikerbibel unter den Sozius geklemmt. Vielleicht waren sie sogar in unserem Gottesdienst, den wir ja meistens immer am Ende der European Bike Week machen. Vielleicht haben sie die Botschaft klar und deutlich gehört. Aber vielleicht haben sie gesagt, nee, das mit Jesus, das ist nicht mein Ding. Vielleicht waren sie zu cool, um sich für Jesus zu entscheiden. Wenn es heißt, ich fordere deine Seele von dir, zieht dann dein Leben nochmal an dir vorbei, bemerkst du dann endlich, dass du Gott nur als Notrufsäule benutzt hast, hin und wieder mal, oder als Sterbehilfe, und stellst dann auch fest, ich war zu cool, um mich zu bekehren. Du bist zu cool, um dich zu bekehren, aber ich hoffe, dass diese Turn or Burn den Eispanzer um dein Herz herum gesprengt hat. Dass es die Coolness in dieser Frage nicht mehr gibt, sondern dass dein Herz offen ist für Jesus. Ziehen bei dir vorbei all die verdreckten Stationen deines Lebens, die dir klar machten, falsche Richtung. Ich muss eine andere Richtung einschlagen. Mein Leben ist zwar wie ein Top-Abteil. Alles, was ich brauche, ist griffbereit. Klappt zurzeit auch alles ganz gut. Nur das Ziel, das erreiche ich so nicht. Es ist 5 vor 12. Auf dem Bahnhof deines Lebens. Hey Biker, es ist 5 vor 12. Du bist hier hingekommen. Du bist in Upplingen am Badesee ausgestiegen. Du bist hier auf diesem Gelände. Und du hast mit dem Besuch dieser Turn or Burn einen Zwischenstopp gemacht auf den vielen Kilometern deines Lebens. Aber es fährt ein Anschlusszug in die richtige Richtung. Und dieser Anschlusszug heißt Jesus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Darum betrachte diese Turn or Burn oder diesen Gottesdienst als Durchsage Gottes wie auf einem Bahnhof. Aus dem lauten himmlischen Megafon dröhnt es in dein Herz und in deine Ohren. Falsche Richtung. Komm zu mir, sagt Gott. Und steig um. Gott segne euch. Amen.
Amen.
Ich möchte bitten, dass die Versammlung sich erhebt. Ich möchte noch mit euch beten. Und vielleicht ist dieses Gebet dein Gebet. Vater Himmel, ich danke dir, dass du mich durch diese Terra Burn und durch diesen Gottesdienst durchs Fenster schauen ließest. Ich bin gut unterwegs. Das eine oder andere gefällt mir nicht so, aber es ist in Ordnung. Aber dieser Gottesdienst ist wie ein Blick aus dem Fenster. Falscher Bahnhof. Ich habe das Ziel verpasst. Ich werde mit meinen Sünden in die Ewigkeit rasen. Ohne Versöhnung. Ohne Gnade. Aber der Zug hält. Ich bin hier. Und du wartest auf mich. Und wenn dies ein Umsteigebahnhof meines Lebens ist, dann will ich jetzt allen Mut zusammennehmen und zu dir kommen. Jesus, bitte gib mir den Mut, jetzt mit Menschen zu sprechen, die dich kennen und die mich an die Hand nehmen und die mich zu dir führen. Ich will den richtigen Weg gehen und ich bekenne, Jesus, du bist der Weg. Dein Weg ist von heute an mein Weg. Amen.
Amen.
Gott segne dich. Wenn du dieses Gebet vorhin so auf dem Herzen hattest, wie ich das vorhin gesprochen habe. Wenn du quasi sagen kannst, dieses Gebet war eigentlich mein Gebet, dann such dir nach der Veranstaltung einen Gesprächspartner deines Vertrauens. Dein Bahnhof ist dann das Gebetszelt. Ich persönlich oder auch andere werden sich um dich kümmern. Wir werden mit dir beten und wenn du aus dem Zelt rauskommst, wird dein Leben in die richtige Richtung gehen. Du wirst das Ziel erreichen, du wirst mit Ewigkeit und Herrlichkeit belohnt werden. Das wünsche ich dir aus der Tiefe meines Herzens. Gott segne dich. Amen.
Amen.
Als spielt man noch.
Sichi, starkes Wort. Ich glaube, da haben wir auch das richtige Lied jetzt für. Und zwar heißt es Majestät.
Ich finde es gleich mal das Beste.